Ich habe hierher geheiratet, man hört es, ich bin keine Schwäbin. Ich bin kurz vor meiner, bevor ich Achim kennengelernt habe, meinen Mann, bin ich zum Glauben gekommen und dann haben wir ziemlich schnell nach einem Jahr geheiratet. Seitdem bin ich Beuteschwäbin und lebe hier und bin bei den Jesus Freaks in Stuttgart bzw. Fellbach. Das hört sich sehr wild an, die sehen aber inzwischen alle so aus wie ich. Also wir sind alle gealtert und die Jüngsten sind aus dem eigenen Nachwuchs. Ich war da lange Zeit in der Gemeindeleitung zusammen mit meinem Mann. Inzwischen bin ich da raus. Ich kümmere mich dort noch ums Predigerteam, predige und bin ansonsten im Bibelstudienkolleg und darf da die Studenten mitärgern in der Studienbegleitung. Was ich heute mit Ihnen und mit euch vorhabe, ist ein Text aus Matthäus 14, ganz bekannter. Wer möchte, kann dann schon mal in der eigenen Bibel mitlesen oder im Handy. Ich lese den Text aber auch vor. Und zwar Matthäus 14, ab Vers 22. Bevor wir da aber reingehen, möchte ich noch eine kleine Zeitreise, einen kleinen Sprung machen. Und zwar zurück in das Jahr 2007, der 18. und 19. Januar. Zurück nach Nürnberg, wo ich studiert habe. Ich war damals noch kein Christ, hatte schon zwei Alpha-Kurse hinter mir, also ich wusste, worum es geht, aber ich hatte mich noch nicht entschieden. Und ich war Anfang 20 und ich war ein sehr, sehr ängstlicher Mensch. Also ich hatte eigentlich vor allem Angst. Das Einzige, wovor ich keine Angst hatte, waren Stürme. Die habe ich geliebt. Kann daran liegen, dass ich Sturm nie draußen erlebt habe, sondern immer nur innen drin. Und ich war damals in einem sehr alten Haus gewohnt, mitten in Nürnberg. Und ich hatte wunderschön die Sturmseite. Also es gab nur Fenster zu einer Seite raus. Ich hatte mir mein Sofa extra so hingestellt, dass ich gut nach draußen gucken konnte. Und dann kam der 18., 19. Januar. Und mit ihm das Sturmtief Kyrill, das einmal quer durch Deutschland und auch durch Nürnberg gefegt ist. Und zum ersten Mal habe ich gemerkt, Sturm ist doch nicht so ohne. Mir ging es vielleicht nicht so wie Martin Luther mit den Blitzen, aber es wurde immer mehr, es wurde immer heftiger. Wie gesagt, das Haus war alt und irgendwann, ich bin dann schlafen gegangen, bin ich aufgewacht, weil es so laut wurde und bin in die Küche. Da war das älteste Fenster und das war so eine Schlauchküche. Also man stand an der Tür, dann kam sehr schmaler Raum, sehr weit nach hinten, ganz hinten war das Fenster. Und ich mache die Tür auf und stehe im Wasser, weil der Sturm das Wasser bis zur Tür schon vorgedrückt hatte. Und ich wusste nicht, was ich tun sollte. Ich kannte in Nürnberg bis auf Kommilitone niemanden. Meine Familie wohnt woanders in Franken. Und ich hatte mir zur damaligen Zeit, weil ich eben vor allem Angst hatte, mir meine Freunde schon so gesucht, dass ich dachte, wenn irgendwas im Leben passiert, habe ich immer jemanden, der mir helfen kann, weil die verschiedene Kompetenzen hatten. Und ich stehe in dieser Küche mitten in der Nacht und mir wurde zum ersten Mal klar, bei dem Sturm kann dir keiner helfen. Entweder Gott tut's, weil er der Einzige ist, der dem Sturm irgendwas gebieten kann, oder niemand. Und ich habe mich noch nicht in dieser Nacht entschieden. Es hat nur ein paar Tage gedauert, weil ich wusste, mit der Entscheidung kommen Konsequenzen. Aber das war für mich einer der Hauptgründe, dass ich gesagt habe, wenn es hart auf hart kommt, kann dir nur ein Einziger helfen. Und das ist Gott persönlich. Er kann Stürme zum Schweigen bringen. Ich habe mich dann entschieden und kurz darauf kamen ganz andere Stürme. Weil das Haus so alt war, kam nämlich die Wohnungsgenossenschaft und hat gesagt, in diesem Haus dürfen Sie nicht mehr wohnen. Das ganze Haus wird evakuiert. Ich hatte keine Wohnung, beziehungsweise ich habe dann unterschrieben, dass ich da auf eigene Faust weiterwohne und war dann plötzlich alleine in einem Haus, weil alle anderen schon ausgezogen waren. Mein Studium war zu Ende und ich habe keinen Job gefunden. Ich war dann arbeitslos, also sofort auf Hartz IV. Dort gab es ein Missverständnis, dass ich auch dort kein Geld mehr bekommen habe. Und mir sind gleichzeitig die alten Freundschaften weggebrochen, weil ich jetzt Christ war und bestimmte Dinge nicht mehr mitgemacht habe. Das waren andere Stürme im Leben. Es war dann sehr schön, weil ich hatte dann schon eine Gemeinde und die kamen tatsächlich jeden Tag vorbei und haben mir Essen gebracht, weil ich ja nichts mehr hatte. Und es wurde dann auch wieder besser. Ich habe dann schnell meinen Mann kennengelernt und es ging dann bergauf. Aber das sind Stürme im Leben, tatsächliche und welche, die uns immer wieder begleiten als Christen, weil das Leben nicht ruhig verläuft. Und da möchte ich, ist eigentlich das Du okay? Oder ist sie, ja, okay. Dankeschön. Dann möchte ich euch nämlich jetzt in den Text mit reinnehmen, wo es auch um einen Sturm geht. Wir sind bei der Speisung der 5000 gewesen. Da starten wir, Jesus schickt die Leute weg und er packt seine Jünger und sagt, gleich darauf nötigte Jesus seine Jünger ins Boot zu steigen und an das gegenüberliegende Ufer vorauszufahren. Er wollte inzwischen die Leute nach Hause schicken. Nachdem er sich von der Menge verabschiedet hatte, stieg er auf den Berg, um ungestört beten zu können. Beim Einbruch der Dunkelheit war Jesus allein am Land. Das Boot war schon mitten auf dem See und hatte schwer mit den Wellen zu kämpfen, weil ein starker Gegenwind aufgekommen war. Im letzten Viertel der Nacht kam er dann zu ihnen. Er ging über den See. Als die Jünger ihn auf dem Wasser gehen sahen, schrien sie vor Entsetzen auf. Es ist ein Gespenst. Sofort rief er ihnen zu, erschreckt nicht, ich bin's. Habt keine Angst. Da wagte es Petrus und sagte, Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Komm, sagte Jesus. Da stieg Petrus aus dem Boot, ging auf dem Wasser und kam zu Jesus. Doch als er merkte, wie stark der Wind war, bekam er es mit der Angst zu tun. Er fing an zu sinken und schrie, Herr, rette mich. Sofort streckte Jesus ihm die Hand hin und hielt ihn fest. Du Kleingläubiger, sagte er, warum hast du gezweifelt? Als sie ins Boot gestiegen waren, legte sich der Wind. Und alle, die im Boot waren, warfen sich vor ihm nieder und schrien, du bist wirklich Gottes Sohn. Sie fuhren hinüber ans Land und legten in der Nähe von Genezareth an. Auch ein Sturm, echte Wellen und ich weiß nicht, wie es hier ist, es ist doch noch ein bisschen mehr Land, wir wohnen in Waiblingen auf der Korber Höhe, es gibt keine Nacht. Wir gucken einmal über Stuttgart drüber, ja, es ist Lichtverschmutzung, wir kennen Dunkelheit eigentlich nicht und ich glaube, ich habe auch nie wirkliche Nachtdunkelheit erlebt, weil es immer irgendwo hell ist. Wie ist es hier in Hohenacker? Kriegt man Nacht mit? Wird es richtig dunkel? Wahrscheinlich auch nicht so wirklich. Auf dem See Genezareth schon. Noch dazu, wenn Sturm ist, bedeutet das, es sind Wolken. Der Mond ist dann wahrscheinlich auch nicht da. Es ist richtig, richtig dunkel. Und es ist auch echter Sturm mit echten Wellen. Ich bin in den 80ern groß geworden, da gab es auch schon Wellenbäder. Und ich dachte lange Zeit, ja, Wellen sind halt so wie in diesen Wellenbädern. Und da ist ganz vorne so eine Wellenmaschine und dann kommen die so gleichbleibend von vorne. Und wenn man weit genug vorne steht, kann man so drüber hupfen. Und so dachte ich, so sind halt Wellen. Ja, auch wenn ich am Meer war mit meinen Eltern, so kommen Wellen an den Strand, das sind Wellen. Und ich dachte immer, was ist denn da dran jetzt so schlimm, vielleicht sind die so hoch. Aber so sind Wellen auf dem Meer oder auch auf dem See nicht, wenn Sturm ist. Die kommen von allen Seiten gleichzeitig und man weiß nie, wo gerade das Nächste einschlägt und man wird Wasser schlucken und das ist lebensgefährlich. Und wer das mal ausprobieren will, der schnappt sich seine Enkel und fährt nach München. Da gibt es nämlich ein Wellenbad, die machen das richtig so simuliert. Und in meinem Fall weiß man dann auch mal, was Angst bedeutet, obwohl außenrum alles mit Bademeistern voll ist. Aber das ist echter Sturm. Und man fragt sich schon, wieso sind die Jünger jetzt in diesem Sturm gelandet? Denn Jesus hat sie doch losgeschickt. Es ist ja nicht so, dass Jesus gesagt hat, ich möchte jetzt gerne noch auf dem Berg beten. Alle gehen mit und die Jünger gesagt haben, wir hatten schon die 5000 Speisung, es ist wirklich ein langer Tag, wir müssen noch wieder zurück ans andere Ufer, wir fahren schon mal vor, geh du mal alleine beten. Und man dann sagen könnte, naja, das war halt jetzt die Konsequenz daraus. Sondern Jesus hat gesagt, steigt ins Boot, fahrt los, fahrt ans andere Ufer. Sie sind im Willen Gottes unterwegs und trotzdem kommt der Sturm. Und sie sind mitten auf dem See. Das heißt, sie können nicht mehr zurück, dazu ist zu weit. Und sie kommen nicht ans andere Ufer, weil ihre Kraft nicht reicht. Buchstäblich. Da hilft auch Zusammenreißen nichts mehr. Sie sind mitten im See und sie kommen nicht ans andere Ufer. Buchstäblich. Und ich glaube, ganz oft geht es uns auch im übertragenen Sinne mit unseren Stürmen so. Man fragt sich, warum bin ich jetzt hier? Checkt nochmal, bin ich mit im Gottes Willen eigentlich unterwegs? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Muss ich vielleicht irgendwo Buße tun? Und oft stellt man fest, nee, eigentlich passt alles, es ist in Ordnung. Und trotzdem ist hier ein Lebenssturm, der auf mich einschlägt und ich weiß überhaupt gar nicht, warum. Und die Wellen werden immer höher. Und ich schaff's nicht aus eigener Kraft da wieder raus. Und dann kommt schon die Frage, und wo ist Jesus? Wo ist jetzt Jesus? Und in dem Text heißt, Jesus war allein an Land und er war im Gebet. Wir wissen nicht, um was er gebetet hat, er hat mit dem Vater gesprochen. Wo wir uns aber sicher sein können, ist, dass er seine Jünger im Gebet immer auf dem Schirm hatte. Wir wissen das aus dem großen Gebet Johannes 17, wo wir Jesus wirklich mal zuhören dürfen beim Beten, wie er für seine Jünger betet. Herr, du hast sie mir anvertraut. Es ist keiner verloren gegangen. Jesus betet hier. Und im Hebräerbrief steht auch, deshalb kann er auch für immer alle retten, die durch ihn zu Gott kommen. Er lebt ewig und wird vor Gott für sie eintreten. Das macht unser Gott. Er betet für uns. Und er ist auf diesem Berg, und ich bin 100% davon überzeugt, dass er da auch für seine Jünger gebetet hat. Das war kein Versehen, dass er sie auf den See geschickt hat und er vergessen hatte, dass da ein Sturm kommt. Er hatte den Sturm im Blick, bevor der Sturm kam. Und er hat seine Jünger im Blick, auch wenn er jetzt gerade nicht mit im Boot sitzt. Aber er sieht sie. Es ist nicht so wie bei Elia, als er mit den Baalspriestern streitet und diese 450 Baalspriester versuchen, Baal anzurufen und versuchen, seine Aufmerksamkeit zu kriegen. Und Baal reagiert nicht. Und Elia sagt dann noch so spöttisch, naja, vielleicht schläft er ja gerade. Vielleicht kann er jetzt gerade nicht gucken, weil er schläft. Oder vielleicht ist er gerade auf dem Klo. Der kann gerade nicht, der hat gerade anderes zu tun. So ist unser Gott nicht. Die Bibel sagt, er schläft und er schlummert nicht. Und es ist auch nicht so, dass Jesus sagt, oh, ich muss jetzt gerade um was anderes beten. Ich konnte mich jetzt nicht um euch kümmern, deswegen seid ihr halt im Sturm. Wenn wir im Sturm sind, können wir es für uns annehmen, dass wir wissen, selbst wenn ich das Gefühl habe, Jesus ist jetzt gerade nicht mit im Boot, aber er sieht mich, er tritt für mich ein, so wie wir es in Hebräer gehört haben. Und wie es von seinem Vater gesagt hat, du hast sie mir anvertraut, mir ist keiner verloren gegangen. Und dann kommt Jesus in der vierten Nachtwache. Mein erster Punkt von der Predigt ist, ich bin oft bedrängt, aber Jesus schaut nach mir im Gebet. Ich glaube, dass wir, wenn wir in der Bedrängung sind, eigentlich nur zwei große oder eine große Aufgabe haben. Die erste ist, nochmal zu überlegen, bin ich noch im Willen Gottes unterwegs oder habe ich tatsächlich einen Fehler gemacht? Ja, manche Lebensstürme habe ich, weil ich mich nicht nach Gottes Willen gerichtet habe. Ganz klassisches Beispiel, zu viel Alkoholkonsumen. Papa von einer sehr guten Freundin ist jetzt gerade an den Folgen gestorben. Hat lange Zeit wirklich Leid über sich und seine Familie gebracht, bis Jesus ihn rausgeholt hat und auch die Familie geheilt hat. Das ist ein ganz großes Zeugnis. Aber viel von den Stürmen, die diese Familie erlebt haben, war einfach dem Alkohol geschuldet und auch sein frühes Ableben. Jesus hat trotzdem durchgetragen. Aber es ist trotzdem nochmal zu überlegen, bin ich gerade im Willen Gottes unterwegs? Mache ich das, was er von mir möchte? Und wenn ich sagen muss, nein, Dann sage ich Entschuldigung vor Gott, vor Menschen. Vielleicht muss ich Wiedergutmachung leisten, wo ich es kann. Und dann nehme ich Jesu Hand und gehe weiter. Und wenn ich in Stürme komme wie die Jünger, wo ich eigentlich gar nichts dafür kann, wo ich trotz dem Willen Gottes einfach in Stürme gerate, da halte ich an ihm fest und verlasse mich darauf, dass er betet und ich mit ihm sprechen kann. Jesus hat selber gesagt, in der Welt habt ihr, Luther sagt, Angst, eigentlich heißt es Bedrängnis, aber ich habe die Welt überwunden. Wir müssen uns nicht fürchten. Also wir sind bedrängt, aber Jesus schaut nach uns. Wir haben gehört, Jesus kam dann, das ist der zweite Punkt, geängstigt. Jesus kam zu ihnen in der vierten Nachtwache. Es ist zur damaligen Zeit so gewesen, man hat die Nacht in vier Nachtwachen eingeteilt. Die waren je nach Jahreszeit unterschiedlich lang. Es gab zwei Nachtwachen bis zu Mitternacht, also von Sonnenuntergang bis Mitternacht waren zwei Nachtwachen. Und dann von Mitternacht bis Sonnenaufgang waren die restlichen zwei. Jesus kommt in der vierten Nachtwache, also schon sehr, sehr spät in der Nacht, schon fast wieder morgen. Er kommt über diese Wellen und es war jetzt natürlich auch dunkel. Die Jünger haben gesehen, da kommt was. In ihrer Angst erkennen sie nicht, dass es Jesus ist, der zu ihnen kommt. Sondern ihre erste Idee ist, es ist ein Gespenst. Das Gemeine an Angst ist, dass es die Wahrnehmung verzerrt. Für was halten wir Jesus, wenn er in unserer Angst auf uns zukommt? Erkennen wir ihn? Wir würden jetzt wahrscheinlich nicht schreien, es ist ein Gespenst. Aber die Frage ist, erkennen wir ihn? Wie kann sich Jesus uns in unserer Angst nähern, dass wir nicht anfangen zu schreien und ihn nicht erkennen? Ich glaube, dass Gott uns genau deswegen die Bibel gegeben hat, weil es was Geschriebenes ist, an dem man sich gut festhalten kann. Wo man einfach weiß, wenn dieses Wort kommt, das hat Gott aufgeschrieben, das ist nichts anderes, das kommt tatsächlich von ihm. In dem Text sind zwei Soforts, das Wort. Und das Schöne ist, Jesus kommt, sie erkennen ihn nicht in ihrer Angst und dann sagt er sofort, ich bin's. Er lässt sich sofort erkennen und er wartet nicht, bis sich seine Jünger beruhigt haben, sondern er kommt durch den Sturm und er sagt sofort, ich bin's. Er gibt sich zu erkennen. Ich frage mich, warum er genau gesagt hat, ich bin's und was bei den Jüngern losging im Kopf. Vielleicht ist ihnen das eingefallen, sie sind ja mit den alten Geschichten von Abraham, von Mose, vom Alten Testament letztendlich groß geworden, ob das so der Gottesname ist, der bei ihnen losging. Ja, ich bin's. Und ich bin, das ist derjenige, der durchs Tote Meer oder durchs Rote Meer durchgegangen ist, der das Meer geteilt hat. Ist das, was losging? Das ist doch der Gott, der das Meer teilen kann. Dann ist es auch der Gott, der Stürme beruhigen kann. Oder ist Ihnen eingefallen, das ist der Gott, der durch die Wüste durchgeführt hat, der dort, wo gar kein Wasser ist, Wasser machen konnte? Das ist der Gott, der Wunder tun kann. Ich bin's. Das ist der Gott, dem ich vertraue. Wie könnte Gott dich ansprechen, dass du ihn in deiner Angst erkennst? Was könnte Gott zu dir sagen, dass du sagst, ach ja, genau, das ist doch der Jesus, den ich kennengelernt habe. Ich habe die Frage meiner Gemeinde gestellt, das ist sehr, sehr spannend. Ich weiß nicht, ob ihr Hauskreise habt. Ich glaube, das ist wirklich mal auch spannend, die Geschichten von den anderen zu hören. Wie kann Jesus mich ansprechen? Wie spricht er mich in meiner Angst an? Bei mir ist es ganz stark, als ich Christ wurde, war dieses Gott ist Herr. Er darf bestimmen und er hat einen Plan. Das war für mich ganz arg wichtig. Inzwischen ist es eher, wenn ich wirklich ganz schlimme Ängste habe, wenn ich durch Stürme gehe, dass es dieser Heimatgedanke ist. Jesus ist vorausgegangen und jetzt bereitet uns jetzt eine Wohnung. Und wenn ich wirklich Ängste habe, meine Eltern sind beide an Krebs gestorben, recht früh, wann immer ich mit Krankheit konfrontiert bin, vor allem bei anderen, bekomme ich wirklich richtig Angst. Und dann denke ich dran, nee, ist doch der Gott, der jetzt schon die Wohnung vorbereitet und der versprochen hat, dass er mich nach Hause bringt. Und der versprochen hat, dass er meine Eltern nach Hause bringt. Das hängt nicht an mir, das hängt an ihm. Das ist mein Gott. Und bei diesen Ängsten ist es wirklich immer dieses Zuhause, wo ich merke, das ist mein Herr, daran erkenne ich ihn. Woran erkennst du deinen Herrn? Das ist eine der Fragen, die ich euch gerne mitgeben will. Und jetzt kommt also Jesus, er sagt ganz sofort, ich bin's. Er gibt sich zu erkennen. Und er kommt jetzt nicht groß mit Erklärungen, warum sie in diesen Sturm geraten sind und warum das wichtig war, weil, davon bin ich überzeugt, wir stellen uns die Warum-Frage, wir stellen uns die normalerweise ganz am Anfang, wenn es losgeht, warum das jetzt? Und wir stellen sie uns hinterher, wenn es vorbei ist. Aber mittendrin fragen wir vor allen Dingen, wer ist jetzt da? Wir wollen nicht allein sein. Mitten im Sturm brauchen wir jemanden, der uns festhält, der uns in den Arm nimmt und sagt, ich gehe nicht weg. Und da kommt jetzt Jesus, er kommt als Person. Er kommt nicht mit Erklärungen, sondern sagt, ich bin's. Ich bin da. Jesus kommt, wenn wir geängstigt sind. Er nähert sich mir. Er bleibt nicht weg. Er ist da. Er kommt durch den Sturm. Er nimmt den Sturm nicht weg. Ist spannend, ne? Er hat nicht als erstes den Sturm weggenommen und dann kam er übers glatte Wasser her. Sondern mitten im Sturm. Die Wellen sind noch hoch, es ist immer noch beängstigt, man schluckt immer noch Wasser, es ist mitten im Sturm. Die Krankheit ist nicht vorbei, die Angst ist nicht weg. Vielleicht hat man immer noch keine Wohnung, man macht sich Sorgen um seine Liebsten. Aber Jesus kommt und er kommt als Person. Und dann kommt mein dritter Punkt. Ihr habt mich fast geschafft, es ist fast am Ende. Eine meiner Lieblingsstellen. Petrus. Ich mag Petrus total, ich glaube auch deswegen, weil er mir so unähnlich ist. Petrus ist immer der, der sofort sagt, wenn dann, und dann sieht er Jesus, du bist der Herr. Später springt er dann gleich aus dem Boot, noch halbnackt, macht sich gerade noch seinen Kittel um, dass er den nicht vergisst und schwimmt schon mal zu ihm. Er ist derjenige, der hinter Jesus herläuft, als der verurteilt wird. Er ist derjenige, der praktisch schon im Grab steht, im leeren Grab, wo Johannes noch davor steht und sagt, darf man eigentlich jetzt nicht rein, gehen wir rein, gehen wir nicht rein, steht Petrus schon längst drin. Und hier auch. Alle anderen gucken noch, ist es ein Gespenst, sie erkennen, nee, es ist Jesus, er hat gesagt, ich bin's. Petrus sagt, wenn du's bist, es ist noch Sturm, wir haben Wellenberge, dann sag mir, dass ich zu dir kommen soll. Ich mach das Unmögliche, weil mit dir kann ich das. Ich steig aus. Wenn du es mir sagst, dann komme ich. Und Jesus sagt, komm. Und es klappt. Der Kerle steigt aus und läuft über die Wellenberge auf seinen Jesus zu und merkt beim Laufen, das ist echt gefährlich. Und ich tue hier Dinge, die ich nicht kann. Habe ich mir heute Morgen beim Aufwachen gedacht. Predigen. Das ist eigentlich was, was ein Mensch nicht kann. Das ist ja kein Vortrag, sondern das, was eine Predigt ausmacht, ist, dass Jesus was in den einzelnen Leuten bewirkt, was sie mit nach Hause nehmen können und was durchträgt und Leben verändert. Das kannst du ja von hier vorne nicht machen. Man ist so abhängig, dann stehe ich hier vorne, ihr habt mir zugehört, habt mir eine halbe, vielleicht dreiviertel Stunde Zeit geschenkt, aber ich kann ja nichts tun. Das muss Jesus machen. Und das macht ganz schön Angst, wenn man was tun soll, was man nicht kann. Petrus guckt nicht mehr auf Jesus, er guckt auf die Wellen. Und wie immer, wenn wir von Jesus weggucken und was tun wollen, was wir nicht können, meistens auch Sachen, die wir eigentlich tun könnten, und er geht unter. Er verliert den Boden unter den Füßen, buchstäblich, und er geht unter. Und hier kommt das Zweite sofort vom Text. Jesus ist sofort da und hält ihn fest. Und dann kommt dieses liebevolle, deutliche, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Das, warum hast du gezweifelt, frage ich mich ganz oft hinterher, wenn der Sturm vorbei ist. Und ich denke, hätte ich doch wissen können, dass mein Jesus mich durchträgt? Ich frage mich das in der Regel nicht im Sturm. Dieses Kleingläubiger ist im Griechischen eine Wortzusammensetzung aus Oligos und Pistos. Und Oligos heißt klein. Das ist das Kleine, das ist gering, das ist kurz. Man könnte also auch übersetzen, du Kurzgläubiger. Es hat nicht bis zu Jesus hingereicht. Zwischendrin ging ihm der Glaube aus. Eine Brücke, die nur bis zu 4/5 fertig ist, ist keine Brücke. Man kommt über einen Fluss, über einen Abgrund nicht drüber, wenn man eine 4/5 hat. Man braucht eine ganze. Ein kurzer Glaube bringt uns nicht zu Jesus. Es bringt uns über den Abgrund nicht drüber. Ein Glaube, der abbricht. Und was macht Jesus? Er kommt sofort. Er macht die 5/5. Er macht, dass da eine Brücke ist. Das ist das Evangelium. Wo wir es nicht schaffen, zu Jesus zu kommen, da kommt er. Andrea hat es gerade vorhin gesagt, leben wir eigentlich noch in der Osterhoffnung und Freude. Das ist Weihnachten und Ostern, da sind wir. Jesus kommt zu uns, er kommt zu Petrus, wo der kurzgläubig ist, kleingläubig, und hält ihn fest. Dort, wo Petrus wegguckt, da guckt Jesus nicht weg. Wo wir es nicht schaffen, und das ist sehr häufig, vor allem da, wo wir uns aus dem Boot wagen, da greift Jesus zu und sagt, ich hab dich. Und er fragt auch, warum hast du gezweifelt? Erinnere dich doch dran, wer ich bin. Hab ich nicht zu dir gesagt, komm. Traust du mir nicht zu, dass ich dich dann auch durchtrage? In Philipper 1, Vers 6 steht, der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden. Das ist ein Versprechen an uns für unser Leben. Auch da, wo wir kurzgläubig sind. Er bringt uns ans Ziel. Er ist Gott. Vielleicht könnte man sagen, dass unser Glaube oft zu kurz ist, aber Gottes Arm ist es nie. Also, wo ich kurzgläubig bin, da hält Jesus mich. Er steigt mit Petrus ins Boot und jetzt endlich hört der Sturm auf. Sie fahren rüber und sie erkennen tatsächlich einmal mehr, das ist Gott, der da ist. Er ist der Herr. Nach dem Sturm, und ich wünsche es uns für uns, dass wir es immer mehr lernen, auch im Sturm schon, diesen Jesus und diesen Gott zu erkennen. Es werden Stürme kommen, auch wenn wir im Willen Gottes unterwegs sind. Aber Jesus hat uns im Blick. Er guckt nicht weg. Er betet, er handelt, er kommt in den Sturm. Er gibt sich zu erkennen, er kommt als Person. Und er hält uns, auch und gerade da, wo wir kurzgläubig sind. Er bringt uns ans Ziel, das hat er versprochen. Und er ist Gott, das wird er auch halten. Und dafür danke ich dir, Herr Jesus, dass du uns nicht loslässt. Ich danke dir, dass da, wo wir bedrängt sind, dass du nach uns schaust, dass du uns im Blick hast, immer. Auch wenn wir das Gefühl haben, du bist gar nicht mit im Boot. Du bist da, du bist Herr. Und da, wo wir geängstigt sind, weil die Wellen so hoch sind, wo wir dich gar nicht erkennen können, weil uns die Angst den Blick verstellt, da gibst du dich zu erkennen. Da näherst du dich uns und du sagst, ich bin's, hab keine Angst. Und wo unser Glaube nicht ausreicht, wo wir den Boden unter den Füßen verlieren, da kommst du sofort und du hältst uns. Danke, dass du unser Gott bist, dass du uns lieb hast. Und dass unser Glaube, unser ganzes Sein an dir hängt, nicht an uns. Du bist groß und wir lieben dich.